Meine Position war Personalkoordinatorin. Es war schon am Anfang sehr herausfordernd. Es gab sehr viel Wechsel im Team und ich kam auch öfters an den Punkt, dass ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr. Vor allem so nach 3, 4 Monaten und halt auch noch die Sprache, die neu war. Aber ganz zum Schluss hätte ich am liebsten verlängert.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Okay, Ärzte ohne Grenzen stellt natürlich Ärztinnen ein, die in verschiedenen Projektländern arbeiten. Das ist ja klar. Aber wie kommen die Betten in die Krankenhäuser? Wer stellt lokale KrankenpflegerInnen, Reinigungskräfte oder Sicherheitsverantwortliche ein? Wer verhandelt mit verschiedenen Konfliktparteien den Zugang zur Zivilbevölkerung in umkämpften Gebieten? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Unsere regelmäßigen HörerInnen wahrscheinlich schon, weil wir immer wieder unterschiedliche Seiten der humanitären Nothilfe beleuchten. Aber heute geht es ganz konkret ums Mitarbeiten. Und zwar darum, wer gerade dringend gesucht wird, was BewerberInnen mitbringen sollen, wie der Bewerbungsprozess abläuft und was passiert, bevor es losgeht ins erste Projekt. Neugierig geworden? Na dann, herzlich willkommen zu dieser sehr besonderen Folge der Notaufnahme. Ich bin Anna Duschimi, Journalistin und Autorin.
Und ich bin Christian Katzer, Co-Moderator und Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen. Auch ich freue mich sehr auf die Folge heute, weil sonst hören wir immer unsere Mitarbeitenden, die von ihren Erfahrungen erzählen. Und heute können wir uns mal darüber unterhalten, wie diese unterschiedlichen Menschen überhaupt zu Ärzte ohne Grenzen kommen und damit auch in den Podcast.
Und deshalb haben wir heute auch zur Abwechslung mal 2 spannende Menschen zu Gast. Eva Strauß war vergangenes Jahr zum ersten Mal mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Und dann haben wir auch noch Anne Ebner eingeladen. Sie war selbst mehrfach mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz und arbeitet jetzt im Berliner Büro in der Personalabteilung. Wir haben heute beide zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Eva und liebe Anne. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Hi.
Hallo, ihr beiden.
Fangen wir doch mal mit dir an, Eva. Warum hast du dich beworben? Wie hast du dich vorher informiert? Wie lief das ab, bis du dein erstes Bewerbungsgespräch hattest? Und hat LinkedIn irgendeine Rolle gespielt? Ich glaube nicht, ne?
Nee, bei mir tatsächlich gar nicht. Also ich bin über eine Bekannte auf Ärzte ohne Grenzen aufmerksam geworden. Also mir war klar, dass ich mich in einer NGO bewerben will und Ärzte ohne Grenzen war sozusagen mein Top-Favorit. Ich wusste aber am Anfang nicht, dass man sich auch wirklich als HR-Person bewerben kann.
Hört sich jetzt komisch an, aber was ist denn so dein Werdegang? Also was hast du studiert oder welche Ausbildung hast du gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also eigentlich bin ich Psychologin und habe promoviert in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Während meinem Studium schon habe ich in einem Startup gearbeitet für faire und nachhaltige Mode und bin dann auch ins Ausland gegangen, nach Indien, habe da freiwilligen Arbeit geleistet, habe aber nie gedacht, dass ich damit bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten kann, obwohl es ein großer Traum war. Ja, und nach meinem PhD habe ich nach verschiedenen Jobs gesucht und war in so einer Umbruchsphase, bin nach Amsterdam gezogen, habe da an der Uni gearbeitet und als Arbeitspsychologin für verschiedene Unternehmen und habe dann die Stellenanzeigen weitergeleitet bekommen, also über Bekannte sozusagen.
Und dann hast du dich beworben und bist du dann zum Gespräch eingeladen worden? Warst du nervös? Gab es ein Gespräch oder mehrere? Und ich muss auch noch sagen, wer auch immer dir diese Bewerbung weitergeleitet hat, kennt dich ja sehr gut, weil offensichtlich war es ja ein Match. Aber erzähl mal erstmal, wie das war. Also wurdest du zum Gespräch eingeladen? Was gab's? Was sind so die verschiedenen Stufen, durch die du gehen musstest?
Ja, also zuallererst wurde ich angerufen und hatte sozusagen so ein erstes kurzes Vorgespräch. Und dann wurde ich eingeladen zu einem offiziellen Interview.
Okay.
Der Bewerbungsprozess lief wirklich super. Also ich war total nervös, muss ich wirklich sagen, weil es war ein Traum von mir, in so einer renommierten NGO einfach mitzuwirken. Mhm. Das heißt, ich habe vorher überlegt, okay, was werde ich wohl gefragt? Und dann war das Gespräch einfach so nett. Es war wirklich
so
richtig toll. Ja, und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, ich muss mich irgendwie verkaufen, sondern im Gegenteil, ich konnte einfach ich sein. Und wurde Dinge gefragt, natürlich meine HR-Erfahrung, Dinge, die ich schon gemacht habe. Und dann vor allem eine Frage ist mir im Kopf geblieben, das größte No-Go. Also was wäre für mich einfach ein Limit, bei dem ich nicht weitergehen würde? Und ich glaube, bei anderen Gesprächen überlegt man sich ja immer so Stärken, Schwächen und nochmal das Positive rausziehen. Und da habe ich dann wirklich ganz offen und ehrlich geantwortet, weil für mich gibt es Limits. Mhm. Und das habe ich dann auch gesagt, also kurz drüber nachgedacht tatsächlich, ob ich jetzt irgendwie sage, nein, ich kann mit jeder Kriegssituation, mit jeden Naturkatastrophen, ich kann mit allem umgehen, und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt, nee, es gibt schon, ich glaube, eine Sache, die ich auch gemerkt habe, als ich in Indien war, in Freiwilligenarbeit, und zwar ist es Frauenrechte. Also ich kann ganz schwer damit umgehen, Menschen zu behandeln, die immer wiederkehren, also die zum Täter zurückkehren, wenn wir jetzt an zum Beispiel Frauenhäuser oder so denken.
Verstehe.
Und das habe ich in dem Interview ganz offen gesagt und da haben wir auch länger drüber gesprochen und ich wurde so nett auch mit meiner Aussage und mit meinem Limit irgendwie aufgefangen, dass es total verständlich ist und ich nicht das Gefühl hatte, ich bin dadurch raus, sondern ja. Im Gegenteil. Ja.
Eigentlich genau. Ist man ja gar nicht ehrlich in Bewerbungsgespräche, jetzt oute ich mich. Nein, aber so diese Frage nach Schwächen, jeder sagt immer, weiß ich nicht, ich bin perfektionistisch, Schokolade oder was weiß ich, irgendein Quatsch, um sich eben gut darzustellen. Und ich finde das aber so cool bei so einem wichtigen Beruf, dass man da irgendwie total ehrlich sein kann und auch über seine Grenzen sprechen kann. Weißt du, was ich mich aber gerade frage? Jetzt agiert ja Ärzte ohne Grenzen auch weltweit. Werden auch so Sprachtests gemacht?
Genau.
Oder wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich in dem Interview haben wir erst auf Deutsch gesprochen, dann auf Englisch und dann gab es tatsächlich auch einen französischen Teil. So ein bisschen hätte ich ja mit rechnen können. Ich war trotzdem ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. ich hatte Französisch in der Schule. Ich war auch 3 Monate mal in Frankreich. Aber ich habe 5 Jahre nur auf Englisch gearbeitet, muss ich einfach sagen. Und dann rostet Französisch schon ein bisschen ein. Es lief auch in Ordnung. Also ich glaube, ich habe mich sozusagen ja ausdrücken können und so hier so ein bisschen was sagen können. Aber dann vor dem ersten Einsatz habe ich auch noch einen Sprachkurs bekommen, einfach um mich auch auf ein gewisses Level zu heben. Mit B1 minus bin ich dann auch gerade so da durchgekommen. Aber das hat auch total geholfen. Also es natürlich, wenn man so die Basics kann auf Französisch, dann hilft so ein kleiner Crashkurs mit den Vokabeln in HR und Finance einfach extrem weiter. Ja.
Voll.
Genau, weil es ja extrem wichtig ist, sich auseinanderzusetzen und so sprachliche Aspekte. Nur ganz kurz nochmal für die Menschen, die es nicht so wissen. Also HR ist Human Resources, ist so klassisch die Personalabteilung im Deutschen. Und dann können wir auch wieder zu HR zurückspringen in unserem Gespräch. Weil wie in so vielen Branchen ist es natürlich auch bei uns so, dass wir für alles eine Abkürzung haben, einfach weil wir so schnell sprechen müssen und die Sachen so wichtig sind. Aber nochmal eine ganz andere Sache. Anne, anfangs bewirbt man sich bei uns ja mit seinem Profil für ganz generell, also nicht für ein konkretes Projekt.
Genau, also wer bei uns so erfolgreich durch den Bewerbungsprozess durchgekommen ist, der kommt in einen sogenannten Pool von einsatzbereiten Mitarbeitenden und die freien Projektstellen werden dann nach Dringlichkeit und natürlich nach dem entsprechenden beruflichen Profil aus diesem Pool heraus besetzt. Ne, also als Nothilfeorganisation, da arbeiten wir in einem sehr dynamischen Umfeld auch und können eigentlich nur so auch verlässlich arbeiten. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch so regelmäßige Rotationen gibt, also dass zum Beispiel jetzt jemand für 9 oder für 12 Monate eingeplant ist, aber trotzdem gibt es da immer wieder kurzfristige Änderungen, weil dann zum Beispiel plötzlich ein Krieg oder ein Konflikt ausbricht oder sich eine Naturkatastrophe ereignet. Da gibt es also schon auch viele kurzfristige Änderungen. Und deshalb haben wir eben einen Pool an Leuten. Also genau genommen sind es mehrere Pools, getrennt nach Berufsgruppen. Dadurch haben wir einen Überblick, wen wir haben, wer ist wann verfügbar, wer bringt welche Expertise mit und auch eben, wer hat welche Sprachkenntnisse.
Warum ist denn eigentlich gerade Französisch so wichtig?
Naja, also insgesamt ist diese Vermittlung von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Profilen in ganz verschiedene Länder und Kontexte und Projekte ist insgesamt ein sehr komplexer Prozess und erfordert vor allem Flexibilität. Und wenn jetzt jemand in Anführungszeichen nur Englisch spricht, dann heißt es, die Person kommt eigentlich schon für die Hälfte der Projekte gar nicht in Frage. Und das schränkt uns bei der Vermittlung deutlich ein. So von wofür man es verwendet, ist ein bisschen unterschiedlich. Also Englisch ist immer die Projektsprache, also die Sprache innerhalb des internationalen Teams. aber auch der schriftlichen Dokumentation, die ganzen Reports und Berichte, die werden alle auf Englisch verfasst. Da sollte man also wirklich sehr sattelfest sein. Während jetzt die zweite Sprache, also in frankophonen Ländern, von denen haben wir einfach viele Französisch, vor allem für die Kommunikation mit den lokalen Kolleginnen wichtig ist. Ne, die machen ja die Mehrzahl in den Projektteams aus.
Klar.
Ja, und unsere internationalen Mitarbeitenden sind ja meist in anleitenden oder ausbildenden Positionen. Und dafür ist es halt ganz wichtig, dass sie sich mit den Leuten vor Ort gut verständigen können. Ne? Also Sicherheit ist auch noch so ein Punkt, wenn ich in einem angespannten Sicherheitskontext bin und plötzlich geht's hoch her und es wird schnell gesprochen und so, dann ist es schon wichtig, dass man gut verstehen und sprechen kann. Und wie gesagt, manchmal, in manchen Fällen unterstützen wir auch mit Sprachkursen. Eva hat ja auch erzählt, dass sie da vor Ausreise nochmal einen Intensivkurs mit uns machen konnte, der dann auch nochmal geholfen hat, dann den letzten Boost zu geben.
Sag mal, Eva, wie intensiv war denn dieser Intensivkurs?
Ich hatte tatsächlich über 8 Wochen lang, dreimal die Woche, mehr, ich glaube über 3 Stunden, den Kurs. Also er war schon sehr intensiv,
ja.
Genau. Aber es war ein Privatlehrer, der sich auch an meine, an meinen Zeitplan so anpassen konnte. Das war sehr hilfreich.
Das ist cool.
Und worüber habt ihr da so vor allen Dingen gesprochen?
Also wir haben vor allem Vokabeln zu HR und Finance besprochen, die sehr geholfen haben für das spätere Projekt.
Und konntest du das dann auch direkt verwenden? Ich glaube, du warst in Côte d'Ivoire, ne? In der Elfenbeinküste.
Genau, also der Sprachkurs, der war wirklich total hilfreich. Also viele Dinge konnte ich direkt anwenden, sei es auch so Vokabeln mit Buchhaltung und Verträge und all das. Natürlich hat es für das Sprechen nicht ganz so viel gebracht, weil der Dialekt dann doch, oder fürs Verständnis, weil der Dialekt doch schon stärker war, als anfangs gedacht. Aber für die von den Vokabeln her war es sehr, sehr hilfreich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine auch, keine Ahnung, Arabisch ist ja in Ägypten, klingt ganz anders als in Syrien und so weiter und so fort. Also nur weil man einen Intensivkurs gemacht hat, heißt das nicht, dass man da sofort jeden Dialekt versteht. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es hilft auf jeden Fall. Wie ging es dir denn, als du die Zusage bekommen hast? Welche Schritte hast du eingeleitet oder wie lange musstest du warten, bis du sozusagen ein konkretes Projekt vorgeschlagen bekommen hast?
Ich habe gesagt, als ich die Zusage hatte, dass mein frühestmöglicher Termin im Oktober sein kann. Das heißt, es ging wirklich ein halbes bis dreiviertel Jahr von Bewerbungsgespräch bis zu meinem ersten Einsatz. Ah. Was nicht negativ war, weil damit konnte man besser planen.
Klar.
Genau, und ich habe dann im August einen Anruf bekommen, dass ich gematcht wurde auf ein Projekt. Für mich war auch in dem Moment klar, ich mache das und ich kündige. Habe in Amsterdam gekündigt und war nebenbei noch als Arbeitspsychologin in Wien tätig. Da konnte ich ein Sabbatical machen, was ich auch jedem empfehlen kann, dass man noch so eine kleine Sicherheit hat. Und dann habe ich das gemacht, im August gekündigt und bin dann im Oktober weg.
Ja, jetzt hast du gehört, Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste. Was ist da in deinem Kopf losgegangen?
Ehrlicherweise, ich musste es googeln. Ich wusste überhaupt nicht, wo die Elfenbeinküste ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von der politischen Lage. Ich wusste es einfach nicht. Also natürlich grob, man hatte das schon mal gehört, aber ich hätte mir jemand eine Landkarte hingelegt, hätte ich nicht sagen können, wo genau in Afrika ist die Elfenbeinküste. Und und dann habe ich mich auch da informiert und habe gesehen, theoretisch eigentlich total stabil. Es gab einen Bürgerkrieg ein paar Jahre zuvor, aber es war eine recht stabile Lage. Alles, was ich gegoogelt habe und egal wie doll man sich vorher drauf, also vorher informiert ist, ist alles nochmal ganz anders, wenn man vor Ort ist. Mhm. Also deswegen war mir auch klar, als ich diese Zusage hatte und ich war so, ich wollte unbedingt in ein Projekt, dass ich nicht lange überlegt habe, sondern gesagt habe, ich mache das.
Lustig, habe ich schon öfter gehört und kann ich aus eigenem Erleben auch so bestätigen, dass sozusagen das, was man sich vorher anguckt und die Realität, die die dann vor Ort trifft, dass die nicht miteinander zu tun hat. Aber nochmal einen kurzen kleinen Schritt zurück. Anne, Eva hatte gerade ja darüber erzählt, dass sie sich gerade einen Job gesucht hatte, dass sie einen zweiten Job hatte und dann das für sie positiv relativ lange gedauert hat, bis ein Projekt vorgeschlagen wurde. Vor solchen Voraussetzungen stehen ja viele, die sich für eine Mitarbeit bei uns interessieren. Wie kann denn ein Projekteinsatz mit einem bestehenden Job in Deutschland oder in dem Fall in Amsterdam vereinbart werden? Welche Lösungen gibt es denn da, wenn ich mich bewerben würde heute wieder?
Ja, also tatsächlich sind das individuell total unterschiedliche Wege, die Leute da gehen. Das kommt natürlich auch auf die berufliche Situation an. Tatsächlich gibt es einige, die kündigen, die ihren Job aufgeben und vielleicht auch in so einer Umbruchphase sind. Das hat Eva ja auch beschrieben und sich dann einfach entscheiden, diesen neuen Weg zu gehen. Dann haben wir natürlich auch Freiberuflerinnen, die zwischen den Einsätzen vielleicht wieder temporär für frühere auftraggebende Jobs machen können. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man da so ein paar Leute sich warm hält, wo man dann in den Pausen zwischen den Einsätzen immer mal wieder arbeiten kann, befristet. Aber man muss auch sagen, für die Leute, die jetzt richtig fest im Job angestellt sind, es gibt teilweise wirklich eine große Bereitschaft auch von Arbeitgebenden, jemand freizustellen. Also entweder aus Überzeugung, weil sie es einfach gut finden, was wir machen und damit ja auch unsere Arbeit unterstützen möchten, oder auch um Mitarbeitende langfristig im Team zu halten. Das sehen wir öfter auch zum Beispiel bei den Pflegeberufen. Da klappt das manchmal ganz gut. Dann, wenn manche vielleicht an Jahresurlaub denken, das ist eher schwierig, weil der einfach zu kurz ist und der sollte ja auch eher zur Erholung gedacht sein. Eva, du hattest das Sabbatical erwähnt. Bei dir hat das offenbar geklappt oder ähnlich ist es ja auch mit einer unbezahlten Freistellung, die man bei manchen Arbeitgebenden beantragen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Es ist nur dann nicht so einfach, wenn es sich da um so ein ganz starres Zeitfenster handelt. Ne, dass sich das dann genau mit dem Zeitrahmen deckt von einer Stelle, die gerade besetzt werden muss, das ist halt nicht immer unbedingt gegeben. Also da kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Manchmal verzögert sich die Visabeschaffung oder 2 Wochen vor Ausreise wird das Projekt plötzlich evakuiert. Da brauchen wir natürlich Zeit, um was Neues zu suchen und dann ist das Zeitfenster vielleicht schon nicht mehr einzuhalten. Da sind wir aber auch ganz offen mit unseren BewerberInnen und sagen ganz transparent, es ist wirklich gut, wenn man so einen Plan B in der Tasche hat. Also ganz besonders, wenn man drüber nachdenkt, den Job zu kündigen. Was die Vermittlung angeht, da ist es dann total unterschiedlich. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis wir jemanden vermitteln können. Manchmal geht es auch total schnell, also quasi von einem Tag auf den anderen. Liegt einfach daran, dass unsere medizinische Nothilfe nur bedingt planbar ist und das Ganze eben sehr dynamisch ist und ständig in Veränderung. Also auf jeden Fall, gerade beim ersten Einsatz empfehle ich, dass man da so ein bisschen Geduld mitbringt. Das kann ein bisschen dauern bis zur ersten Position. Wenn man dann erfahrener wird, ne, also je mehr Einsätze man gemacht hat, desto einfacher wird es, eine Stelle dann für die Person zu finden. Und also für uns heißt es natürlich auch, es ist super, wenn jemand häufiger mit uns Einsätze machen möchte, auch wenn uns schon klar ist, dass das mit dem Privatleben oft gar nicht so einfach zu vereinbaren ist.
Anne, und jetzt nochmal die Fakten dazu. Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Gehalt?
Also das Einstiegsgehalt, das liegt aktuell bei Minimum 2.222 Euro brutto. Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, diese Zahl mit den 4 Zweien. Das ist für dieses Jahr einfach so errechnet. Das kann aber auch etwas höher sein, weil die Vorerfahrung bei der Einstufung natürlich auch eine Rolle spielt. Aber das ist praktisch so die Bottomline, das Einstiegsgehalt, was man auf jeden Fall bekommt. Das Gehalt, das verändert sich dann auch entsprechend der Gesamtdauer der Einsätze. Das heißt, in Summe, ne, je mehr Projektzeit man da ansammelt, desto höher wird dann auch das Gehalt. Und dann ist es natürlich auch abhängig davon, was für eine Position, was für ein Verantwortungslevel man dann vor Ort im Projekt hat. Genau, und auch wenn das mit dem Gehalt jetzt erstmal nach wenig klingt, vielleicht, wenn man das jetzt mit so Gehältern in der Industrie vergleicht, dann ist es natürlich nicht viel. Aber was ich schon wichtig finde, dass man das dabei bedenkt, dass wir ja so ziemlich alle Kosten, die den Einsatz betreffen, übernehmen. Also inklusive die Visakosten, die Reisekosten, die Impfungen und auch Logis vor Ort. Das heißt, genau. Wenn jetzt jemand die Möglichkeit hat, die laufenden Kosten zu Hause so richtig runterzufahren auf ein Minimum, das heißt, wer die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch die Wohnung unter zu vermieten, ne, das ist ja immer ein großer Kostenpunkt, der braucht einen eigentlich von diesem Gehalt vor Ort nichts oder so gut wie nichts.
Ja, das ist natürlich auch echt eine wichtige Info für alle, die darüber nachdenken, sich zu bewerben. Eva, ich habe noch eine Frage. Du hast dich ja für die Mitarbeit bei Ärzte ohne Grenzen entschieden und dann ein Jahr in Côte d'Ivoire, also an der Elfenbeinküste, gearbeitet. Wie hat denn deine Familie oder wie haben deine Freunde reagiert? Wie sind sie mit dieser Entscheidung umgegangen?
Also mein Umfeld war es schon gewohnt, dass ich immer mal wieder weg bin. Ich war häufiger in Indien, um dort zu arbeiten und bin gerade nach Amsterdam gezogen. Also es war keine große Überraschung, dass ich noch mal weg will. So ganz euphorisch waren sie nicht. Das stimmt. Es war einfach die Sorge da, weil es so weit weg ist, wie die Sicherheit dort ist. Und das konnte man einfach schwer einschätzen. Aber ich war wirklich sehr überzeugt und begeistert und habe auch meine Familie erst informiert, als ich schon wirklich die Zusage getroffen oder gegeben hatte. Und das hat meinen Eltern auch Vertrauen gegeben. Ja.
Also das mit der Sicherheit kann ich gut verstehen, weil das Thema treibt ja doch wirklich viele Menschen um. Und von daher kann ich immer nur sagen, dass wir natürlich als Organisation sehr erfahren darin sind, in Krisen- und Konfliktgebieten zu arbeiten. Und das Thema Sicherheit ist für uns einfach ein omnipräsentes Thema. Das spielt tagtäglich in jedem Projekt eine Rolle. Wir haben in den Projekten immer Leute, die für Sicherheit zuständig sind, die die Lage analysieren, die mit den Konfliktparteien im Kontakt sind und sicherstellen, dass wir eine Akzeptanz von allen haben, weil nur dann können wir arbeiten. Das ist unser größter Schutz. Und als Organisation haben wir da einfach auch eine Riesenverantwortung, der wir uns sehr bewusst sind. Und auch wenn unsere Mitarbeitenden dann zurückkommen aus einem Einsatz, haben wir hier ein Netzwerk von Leuten, die zur Verfügung stehen, sodass Mitarbeitende aufgefangen werden. Es gibt psychologische Betreuung, regelmäßige Treffen. Wir können sehr gut auf individuelle Bedürfnisse von rückkehrenden Mitarbeitenden eingehen.
Eva, wie war das denn am Anfang für dich? Also welche Anforderungen hatte das Projekt an dich und wie war es dann für dich, in einem so komplett neuen Kontext irgendwie zu arbeiten?
Ja, genau. Also ich war in Abidjan, das ist eine 5-Millionen-Einwohner-Stadt. Und als ich ankam, mitten in der Nacht, war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Das war wirklich eine sehr schöne Unterkunft. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, es war einfach ein Großstadt-Feeling. Es gibt sogar Klein Manhattan in Abidjan.
Abidjan ist die Hauptstadt, ne? Von Côte d'Ivoire, oder?
Ja, die ökonomische Hauptstadt und Yamoussoukro ist die politische Hauptstadt. Aber eigentlich die größte Stadt und die meisten Politikerinnen und Politiker sitzen in Abidjan. Genau. Und meine Position war Personalkoordinatorin. Es war schon am Anfang sehr herausfordernd, weil die Position davor unbesetzt war. Das heißt, es hatte sich sehr viel aufgestaut und es gab sehr viel Wechsel im Team, auch meine Chefs. Und ich kam auch öfters an den Punkt, dass ich wirklich dachte, ich kann nicht mehr. Vor allem so nach 3-4 Monaten und halt auch noch die Sprache, die neu war. Also so nach 2-3 hätte ich fast aufgegeben und nach 4-5 war ich wirklich richtig drinne. Und dann muss man sagen, gibt es einfach Wellen. Also es gab dann sicherlich auch danach nochmal nach 6-7 Monaten Punkte, wo ich dachte, es ist wirklich herausfordernd und das jetzt nochmal ein halbes Jahr, weil man eben 24/7 erreichbar war. Aber ganz zum Schluss hätte ich am liebsten verlängert. Also auch ganz am Ende wäre ich am liebsten noch länger geblieben, so tolle Freundschaften geschlossen. Es war einfach toll. Es war eine spannende Mischung. Ich war für 140 Mitarbeitende zuständig, habe dort die Strukturen aufgebaut. Zum Beispiel haben wir Pools von Mitarbeitenden aufgebaut, die in Notfällen angerufen werden können. Und es war einfach total spannend, mit welchen unterschiedlichen Profilen ich zu tun hatte. Ja. Also von Pflegerin, Pfleger zu Fahrerin und Fahrer zu Reinigungspersonal. Ja, und es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Dinge zu beachten, je nach Profil. Und das war sehr, sehr, sehr bereichernd. Und ich habe wirklich viel gelernt.
Ja, das glaube ich. Christian, weißt du, was ich mich frage? Ist das schön für dich, das zu hören? Denkst du, cool, als Chef, Ärzte ohne Grenzen macht alles richtig, das freut mich. Und ich weiß, dass es schon sehr, 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 sehr lange her ist. Aber wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du zu Ärzte ohne Grenzen gekommen?
Ja, das war im letzten Jahrtausend schon. Aber also deine erste Frage, also mir macht es total viel Mut, weil es sich total deckt, was ich, Eva, was du heute erzählst, mit meinen eigenen Erfahrungen. Ja? Dann doch schon vor einigen Jahren. Auch da war es so, dass der Bewerbungsprozess sich ein bisschen hingezogen hat und es erst ein Bewerbungsgespräch gab und dann einfach noch ein bisschen Zeit war, bis ich bereit war für eine Ausreise und die Organisation bereit war für mich. Und in der Zeit habe ich als Volunteer gearbeitet für Ärzte ohne Grenzen und habe damals in dem kleinen Berliner Büro, das war eine Person, geholfen, Infopost zu verschicken. Und dann war mein erster Einsatz in Liberia, einem Nachbarland von der Elfenbeinküste. Mhm. Von daher passt es auch wieder, erinnere ich mich sehr dran. Und was mich wirklich damals beeindruckt hat, damals war ich noch jung, ja, wie breit das Angebot von Ärzte ohne Grenzen war, das wir da gemacht haben an die Leute. Wir haben in 5 oder 6 verschiedenen Projekten gearbeitet. Mhm. Ich bin eigentlich hingereist, um meinem Beruf als Bauingenieur nachzugehen und da Krankenhäuser zu rehabilitieren. Also eine Sanierung von Krankenhäusern, die halt zerstört waren vom Bürgerkrieg, so wieder herzurichten, dass Ärzte ohne Grenzen die nutzen könnte. Dann brach der Bürgerkrieg wieder aus. Und damit war die ganze Arbeit futsch. Aber wir haben dann halt in Flüchtlingslagern gearbeitet, vertriebenen Lagern waren es, Entschuldigung. Und da vor allen Dingen uns um Sanitär und um unsere Basisgesundheitsversorgung gekümmert. Dann hatten wir ein anderes Projekt, wo wir in einem Krankenhaus in einem abgelegeneren Gebiet ja einfach ganz normales Krankenhaus betrieben haben. Und zwischenzeitlich gab es noch einen Cholera-Ausbruch in der Hauptstadt, in Monrovia damals. Also wirklich sehr vielseitig und vielschichtig. Ja. Und ich habe einfach total viel gelernt. Daran kann ich mich total erinnern. Und natürlich, weil wir Sprache heute schon mal hatten, also da wurde auf Englisch gearbeitet, für mich zum Glück. Und trotzdem war mein Wortschatz natürlich eher dem umgangssprachlich ausgebildet, ja, oder so ein bisschen technisch noch aus meinem Bauingenieurstudium, so halb, aber auf alle Fälle nicht medizinisch. Und da habe ich extrem viel gelernt, so medizinische Begriffe und den einen Tag stand ich dann in so einem Gebäude, wo das Dach undicht war und es war leer, das Gebäude, ja, ein kleines Gebäude und dann sagte er, ja, we are now in the morgue. Und ich so, okay, morgue, doesn't ring a bell, ja, und dann, Moment, sieht es hier so aus, wie ich mir denke, sind wir hier gerade, im Deutschen würde man Leichenhalle sagen, ja, you're right, okay, ach ja, ich bin ja hier, um das Dach zu reparieren, also so, Sprache ist wichtig und manchmal lernt man die Sachen dann halt erst vor Ort, weil die Kompetenz und nicht da ist und dann vielleicht einfach nochmal eine kleine Lanze brechen für unsere tausenden Mitarbeitenden vor Ort, die einfach extrem viel wissen, die uns internationale Mitarbeitende immer wieder mit Ratschlägen zur Seite stehen und uns helfen, den Kontext zu verstehen, damit wir zusammen als internationale Teams, nationale Mitarbeitende, als auch internationale Mitarbeitende einfach eine gute Arbeit machen für die Patientinnen vor Ort.
Und sag mal, also Liberia war dein erster Einsatz. Was war dein letzter Einsatz, bevor du dann ins Headquarter gewechselt bist, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, das letzte Mal war ich für einen Marburg-Ausbruch in Angola, auch schon ein paar Jahre her. Okay. Aber dann habe ich ja lange die Projektabteilung geleitet und bin da sehr regelmäßig in die Länder gereist, für die ich mitverantwortlich war. Und es war vor allen Dingen Tschad, die Zentralafrikanische Republik, Jemen und Simbabwe und Äthiopien. Also da kenne ich mich dann doch ganz gut aus, weil ich dann über Jahre immer wieder dieselben Projekte besucht habe, was auch einen großen Vorteil hat.
Ach, cool. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, Anne, weil mich würde jetzt auch nochmal der Bewerbungsprozess sozusagen von der anderen Seite interessieren. Erzähl du doch mal, wofür du genau zuständig bist. Ist das nach Projektländern unterteilt bei euch oder wie geht das?
Kurzer Einschub. Ich war übrigens auch in meinem ersten Projekt in Liberia und kam auch an dem Tag an, als die Cholera ausgebrochen ist, was für die Logistiker ziemlich intensiv ist vom Einsatz her. Ja. Aber genau, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, muss ich sagen. Genau, und jetzt aktuell bin ich zuständig dafür, dass wir im nichtmedizinischen Bereich, also für nichtmedizinische Berufe qualifizierte Leute herbeibekommen, die wir dann in unsere Projekte vermitteln können. Das heißt, ich suche gemeinsam mit meinem Team vor allem Leute aus den Bereichen Logistik eben auch und Technik, aber auch Personal und Finanzen, wie das, was Eva jetzt gemacht hat. Mhm. Supply, also der ganze Nachschub an Materialien gehört auch dazu. Das sind jetzt mal so die größeren Gruppen. Wichtig ist da für die Bewerbenden, dass die eine entsprechende fachliche Ausbildung mitbringen und nach Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums mindestens 2 Jahre Berufserfahrung. Und das mindestens ist eigentlich groß geschrieben, weil tatsächlich suchen wir, am liebsten haben wir noch Leute, die noch deutlich längere Berufserfahrung haben, also 5 Jahre und mehr sind da ideal.
Wir möchten ja heute explizit über die Profile sprechen, die ganz dringend gesucht werden. Und da bin ich auch gleich sehr, sehr gespannt. Es gibt aber umfassende Infos sowieso zum Bewerbungsgespräch, was wir gerade auch besprochen haben, aber auch richtig ausführliche FAQs, das ist kurz für Frequently Asked Questions, auf www.msf.de. Jetzt will ich aber mal Fragen stellen, die über diese Informationen hinausgehen. Also nochmal, fangen wir damit an. Wen braucht ihr gerade am dringendsten?
Also es gibt Profile, die wir sehr regelmäßig suchen. Die sind vor allem auch im medizinischen Bereich. Und jetzt bei uns im nichtmedizinischen Bereich gibt es da ein bisschen stärkere Schwankungen beim Bedarf. Ich kann ja erstmal mit den medizinischen Profilen anfangen. Da hat mir meine Kollegin ein bisschen Input gegeben. Relativ regelmäßig suchen wir ganz generell erfahrene FachärztInnen und da ganz besonders KinderärztInnen und GynäkologInnen. Außerdem immer Krankenpflegepersonal und Hebammen auch. Das liegt vor allem auch daran, dass Frauen und Kinder zu den vulnerabelsten Gruppen in unseren Projekten gehören. Das heißt, sie machen einen großen Anteil an unseren Patienten aus. Dann haben wir noch aus dem Bereich Mental Health, also psychosoziale Gesundheit. Da suchen wir auch immer wieder PsychologInnen und PsychiaterInnen. Ja, die sind auch immer herzlich willkommen.
Und wen sucht ihr zurzeit in deinem Bereich, also im nichtmedizinischen Berufen?
Also da suchen wir im Moment besonders Personal- und Finanzfachkräfte, also genau das, was Eva auch gemacht und beschrieben hat. Dann die Logistikerinnen bzw. Technikerinnen und da auch ausdrücklich gerne auch Frauen. Also auch hier gilt wieder, wir brauchen vor allem Französischsprachige. Ich habe ja schon gesagt, ich bin da schon eine Weile jetzt dabei, mache das schon seit ein paar Jahren und habe immer wieder so verschiedene Wellen auch miterlebt, wo in bestimmten Berufsgruppen mal mehr, mal weniger Leute gesucht wurden. Und da müssen wir dann immer flexibel reagieren und uns dem Bedarf ein bisschen anpassen. Wir versuchen auch verstärkt die Stellen direkt in den jeweiligen Projektländern, also mit lokalem Personal zu besetzen. Das verändert natürlich dann auch wieder unsere Suche in Deutschland.
Genau, wir sprechen ja hier im Podcast öfter mal darüber. Aber nochmal einfach zur Verdeutlichung. 90% unserer Mitarbeitenden kommen aus den Ländern, in denen wir arbeiten.
Genau, das ist total wichtig zu wissen. Wir bemühen uns dabei auch um vielfältige und ausgewogene Teams. Also ein Aspekt ist zum Beispiel die Geschlechterverteilung. Da kommt es natürlich immer wieder zu Verschiebungen auch. Für die Teamdynamik, aber auch ganz besonders für die Interaktion mit den PatientInnen ist es natürlich wichtig, dass wir weibliche und männliche Mitarbeitende haben. Und wenn es dann aus welchen Gründen auch immer ein Ungleichgewicht gibt, dann versuchen wir darauf zu reagieren.
Ah, hast du deshalb auch vorhin explizit von weiblichen Technikerinnen gesprochen?
Genau, weil gerade im Bereich Logistik sind Frauen in unseren Teams eher unterrepräsentiert. Wir möchten aber Vielfalt fördern und in unserem Arbeitsalltag sehen wir einfach, dass ausgewogene Teams die Zusammenarbeit bereichern. Ja, da sind wir sicher auch nicht die Einzigen, die das schon festgestellt haben. Dann kommt natürlich auch ein kultureller Aspekt, je nachdem dazu. In einigen Kontexten ist es so, dass es in unseren Gesundheitseinrichtungen Orte oder auch Räume gibt, in denen sich beispielsweise nur weibliche Personen aufhalten. wenn wir dann diverse und vielfältige Teams haben, dann erleichtert es halt auch den Zugang zu diesen Räumen oder in der Folge natürlich auch zu unseren Patientinnen. Aber trotzdem ganz generell freuen wir uns ganz klar über jede Bewerbung von allen qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten und ermutigen an der Stelle aber besonders weibliche Technikerinnen, weil sie eben in unseren Teams, wie gesagt, ein bisschen unterrepräsentiert sind. Kann ich auch nur empfehlen. Ich war ja selbst als Logistikerin im Einsatz. Das passt auch super als Frau, diesen Job zu machen. Das gleiche Thema betrifft übrigens auch den medizinischen Bereich. Also gerade wenn wir von Gynäkologinnen oder Hebammen sprechen, denn in vielen Kontexten, in denen wir arbeiten, dürfen Frauen zum Beispiel von Männern überhaupt nicht untersucht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf die Frauengesundheit. Ne? Deshalb versuchen wir da verstärkt schon Gynäkologinnen und auch weibliche Hebammen für die Projekte zu bekommen.
Genau, aber auch gerade im Personal- und Finanzbereich und bei den technischen Berufen gibt es ja wirklich eine breite Brandbreite von Werdegängen und beruflichen Hintergründen. Kannst du uns vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, welche Kenntnisse da gebraucht werden oder welche Berufe unsere Mitarbeitenden in den Bereichen vorher hatten?
Bei den Positionen im Bereich Personal, Finanzen, Administration, da sind es oft Leute, die haben zum Beispiel einen BWL-Hintergrund oder kommen aus dem Eventmanagement. Dann haben wir Selbstständige, die zum Beispiel eine eigene Firma hatten. Dann im Bereich Logistik, darunter fallen zum Beispiel Baumaßnahmen, die ganze Elektrik, die Fahrzeuge, aber auch Kommunikations- und IT-Technik, Supply, Wasser, Sanitär. Plus auch noch das technische Sicherheitsmanagement. Also das ist ein sehr breites Spektrum, was unsere Logistikerinnen abdecken. Da beschäftigen wir oft IngenieurInnen, MaschinenbauerInnen, Leute überhaupt aus dem Baugewerbe oder auch Leute mit technischen Ausbildungsberufen, die dann idealerweise auch noch als AusbilderInnen qualifiziert sind. Und völlig klar, also ich habe jetzt eine sehr große Palette aufgemacht an Fertigkeiten, die man da besetzen kann. Und es gibt natürlich niemanden oder fast niemanden, der da in allen Bereichen Expertise hat. Aber es ist schon von Vorteil, wenn man generell technisch breit aufgestellt ist und vielleicht wenigstens so 2, 3 von den Bereichen gute Erfahrung hat und darin auch ein gewisses Know-how mitbringt. Außerdem bei allen unseren Jobs, aber ganz besonders auch bei den Logistikerinnen, Improvisationstalent hilft total. Und wir haben schon auch gerne Leute, die einfach mit anpacken, wenn es gefordert ist.
Ich habe zum Beispiel immer gedacht, also ich kann Französisch, aber ich habe Marketing studiert und wäre niemals auf die Idee gekommen, mich zu bewerben, weil ich gedacht hätte, Marketing, wer braucht Marketing? Aber das verändert meine Sicht auch auf die Profile, die bei euch gesucht werden. Das finde ich echt spannend. Hätte ich nicht gedacht. Oder auch Selbstständige. Ich bin auch selbstständig. Vielleicht bewerbe ich mich. Nach dieser Folge bewerbe ich mich.
Herzlich willkommen.
Anna, du arbeitest doch schon mit uns hier in diesem Podcast. Total wichtig. Es ist total wichtig, was du für uns machst. Also, aber vielleicht nochmal eine kurze Erklärung zurück zu den internationalen Mitarbeitenden. Also die Menschen, die zum Beispiel aus Deutschland oder aus Bangladesch oder aus Polen oder Nigeria kommen, haben häufig Positionen, in denen sie Teams anleiten und ausbilden. Das hatte Anne ja gerade auch schon mal erwähnt. Warum das so ist, ist, dass einfach die Expertise im Land bleiben soll, um unsere Arbeit möglich zu machen. Ja? Mhm. Im besten Fall muss ein Krankenhaus auch funktionieren, wenn wir uns mit dem internationalen Personal zum Beispiel aus Sicherheitsgründen zurückziehen müssen.
Also im besten Falle wäre es natürlich so, dass es die Nothilfe überhaupt gar nicht braucht. Aber solange die Welt so aussieht, wie sie aussieht, ist es einfach notwendig und dann ist es auch echt gut, dass es Ärzte ohne Grenzen gibt. Und das heißt also, ihr braucht noch weiterhin gute Leute. Was mich aber noch interessieren würde, bevor wir Schluss machen, was sind denn die häufigsten Fragen, die Menschen dir immer wieder stellen, Anne?
Eine häufige Frage ist die, ob es bei uns eine Altersgrenze gibt, weil viele sehen für sich erst in so einem späteren Lebensabschnitt die Chance, nochmal was Neues zu machen. Wenn zum Beispiel die Kinder endlich aus dem Haus sind und man vielleicht niemand mehr das Studium finanzieren muss oder vielleicht auch wenn im aktuellen Job nicht mehr so viel Neues zu erwarten ist, dann bewerben sich einige bei uns und wir freuen uns total, denn deren Lebens- und Arbeitserfahrung ist total wertvoll für uns. Also die Generation 50 plus, 60 plus, würde ich sagen, ist bei uns ganz gut vertreten. Also kurz gesagt, von unserer Seite gibt es keine Altersgrenze. Es ist einfach nur so, aber ganz unabhängig vom Alter müssen alle eine medizinische Untersuchung durchlaufen. Wir nennen es unter uns den Tropentauglichkeitstest. Und wer den quasi besteht, der oder diejenige kann zumindest, was jetzt die physischen Voraussetzungen angeht, für uns arbeiten. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch mal nachgeschaut. Unser derzeit ältester aktiver Mitarbeiter ist jetzt 77, macht jedes Jahr einen Einsatz. Ja, also auch dieses Jahr ist er, glaube ich, schon wieder gebucht bis Mitte des Jahres. Und die älteste Mitarbeiterin ist aktuell 75 Jahre alt. Man muss allerdings dazu sagen, ne, die haben sich jetzt nicht gestern beworben, die sind beide schon 15 und 20 Jahre dabei. Aber ich hätte auch noch ein aktuelles Beispiel von einer Bewerberin, die war auch hier Bewerberin für den Personal- und Finanzbereich. Die hat sich 2023 beworben, da war sie 62, hatte vorher so ihren Lebenstraum verwirklicht, hat sie erzählt, hat über viele Jahre so eine alternative Druckerei aufgebaut und ganz erfolgreich betrieben. Nebenher hat sie dann noch Hühner gezüchtet und dann kam so der Moment, wo sie gesagt hat, okay, die Hühner und die Druckerei übergibt sie jetzt ihren Mitarbeitenden. Und ja, und dann ist sie mit uns losgezogen. Soweit ich weiß, ist sie im Moment gerade in Nigeria und in ihrem dritten Einsatz für Ärzte ohne Grenzen mit 65 Jahren jetzt inzwischen.
Wow.
Eine andere Frage, die auch recht oft kommt und ja, verständlicherweise ist die nach kürzeren Einsätzen. Ne? Wir haben ja gesagt, diese 9 bis 12 Monate, da kommen viele und sagen, kann ich denn nicht für ein paar Wochen mitmachen, kann ich nicht ein Praktikum bei euch machen oder einfach mal ein paar Wochen mithelfen und dabei sein. Also der Wunsch kommt schon recht oft und ja, ich verstehe das auch total gut. Die Leute finden es spannend, die interessieren sich, die wollen was beitragen, aber vielleicht auch erstmal nur reinschnuppern, bevor sie sich dann gleich für 12 Monate verpflichten. Oder aber sie haben zu Hause Verantwortung, aus denen sie nicht so ohne weiteres für so einen langen Zeitraum rauskommen. Ne? Da steckt dann oft eine richtig große Motivation dahinter, aber wir können das leider nicht anbieten. Es gibt allerdings Ausnahmen, ne, die will ich nur auch noch kurz genannt haben, und zwar bei den ChirurgInnen oder AnästhesistInnen. Die stehen dann für uns einfach mehrere Wochen im OP und operieren und werden dann abgelöst, können nach Hause um sich auszuruhen und das in dann so Zeitrahmen von eben mehreren Wochen bis zu 3 Monaten.
Verstehe.
Aber für alle anderen, also die ja auch in der Regel weitreichende Managementverantwortung haben, da gilt eben diese lange Einsatzzeit von 9 bis 12 Monaten. Das hat ganz verschiedene Gründe, ne? Also Christian hat es ja schon genannt mit dem hohen Wechsel, ne? Der selbst nach 9 bis 12 Monaten ist es relativ häufig, wenn da eine leitende Stelle neu besetzt wird. Dann muss man bedenken, als medizinische Nothilfeorganisation sind wir ja teilweise in richtig schwer zugänglichen Gebieten aktiv, wo allein schon die Visabeschaffung kann da echt ein Albtraum sein und die Anreise kann sehr herausfordernd sein, bis man überhaupt mal im Projekt angekommen ist. Zudem arbeiten wir häufig ja in Krisen- und Kriegskontexten. Also der Sicherheitsaspekt spielt da natürlich auch eine große Rolle. Da übernehmen wir auch viel Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Und da müssen unsere Teams einfach richtig gut vorbereitet sein. Die müssen fachlich sattelfest sein und dann auch vor Ort für ihren Bereich sehr große Verantwortung übernehmen. Und wie wir schon gesagt haben, dazu gehört auch Teammanagement. Eva sprach jetzt vorhin von 140 Mitarbeitenden, für die sie zuständig war. Diese Menschen, wie auch die Projekte, die brauchen halt auch ein gewisses Maß an Kontinuität. Da ist kein Raum dafür, dass wir jemanden vor Ort dann noch ausbilden oder für kurze Zeit mitnehmen oder zuschauen lassen. Da haben einfach alle ihre Rolle. Die müssen genau wissen, was sie tun. Und wie gesagt, auch vom Sicherheitsaspekt her, das ist sonst gar nicht anders zu verantworten.
Genau, das stimmt leider so, oder es stimmt auf alle Fälle so. Und ich hoffe sehr, dass wir mit der heutigen Folge auch geschafft haben, das zu transportieren. Unsere Mitarbeitenden sind wirklich das Rückgrat der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Sie machen unsere medizinische, humanitäre Hilfe erst möglich. Und gerade deshalb ist unsere Personalabteilung extrem wichtig, denn wir müssen qualifizierte und verantwortungsbewusste Menschen für die Arbeit finden, egal ob hier fürs Berliner Büro oder für den Einsatz in den Projekten, so wie Eva und Anne das in den Projekteinsätzen gemacht haben. Also wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten und vielleicht wurdest du ja heute auf uns aufmerksam und hast gemerkt, dass wir auch Menschen mit deiner Qualifikation suchen, zum Beispiel, Anna. Das bringt mich aber nochmal eine letzte Frage zu dir, Eva. Planst du wieder einen Einsatz?
Ja, auf jeden Fall. Ich plane auf jeden Fall in 1-2 Jahren nochmal in Einsatz zu gehen. Und vielleicht eine Sache, die ich allen mitgeben würde, ist, sich eine Basis aufzubauen, wenn man wiederkommt. Mhm. Das bin nämlich ich jetzt gerade am tun. Ich mache mich jetzt selbstständig und baue mir was auf, weil das Zurückkommen ist mindestens genauso schwer wie das Weggehen. Und es hilft, wenn man nach Hause kommt und einfach weiß, wo man hinkommt und eine gewisse Basis hat. Das mache ich und danach bin ich auf jeden Fall wieder bereit, wegzugehen.
Klingt sehr gut.
Ja, das ist echt spannend. Und wie gesagt, ich habe richtig Lust bekommen, mich zu bewerben. Wobei ich mein Marketingstudium jetzt auch nicht besonders gut abgeschlossen habe. Aber irgendwelche anderen, vielleicht habe ich andere Qualitäten. Ich werde mich mal auf der Seite umschauen. Was ich mich noch fragen würde, Eva, was hätte dir geholfen, wenn du es vor deiner Bewerbung gewusst hättest? Also was ist in deinen Augen das Wichtigste, das jemand, der sich bewerben möchte, auf dem Schirm haben sollte? Was würdest du noch den Leuten mitgeben?
Also für den Bewerbungsprozess, dass man einfach authentisch bleibt und seine Grenzen klar kommunizieren kann. Seine Stärken und Schwächen, wie man das in anderen Bewerbungsgesprächen kennt, natürlich auch, aber so vor allem seine körperlichen und psychischen Grenzen, dass man die parat hat. Und es hilft einfach, dass ein passendes Projekt gefunden wird und nicht, dass man eher nicht genommen wird.
Das sind wirklich gute Punkte. Und es ist wichtig, sich selber gut einschätzen zu können. Und vor allem, weil man ja in ein total neues Arbeitsumfeld kommt. Die meisten von uns haben nie in ihren Beruf in diesen Kontexten, in denen wir als Ärzte ohne Grenzen arbeitet, ausgeführt. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, wenn ihr euch nach dieser Folge für unsere Arbeit interessiert, aber vielleicht nicht unbedingt ins Ausland wollt, es gibt auch bei uns im Büro in Berlin immer wieder interessante offene Stellen, die wir dann auf unserer Webseite ausschreiben. Da gibt es in all unseren Abteilungen von Personal über Kommunikation, Fundraising und politische Arbeit ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch Studiestellen. Und was auch ohne spezifische Berufserfahrung möglich ist, wir brauchen immer wieder tatkräftige Unterstützung bei unseren Face-to-Face-Fundraiserinnen, die über unsere Arbeit informieren und Spenden sammeln. In Mainz, in Köln, in Berlin oder Hamburg suchen wir immer Leute, die als regelmäßigen Nebenjob oder mehrmals im Jahr im Rahmen einer Reisekampagne quer durch Deutschland dabei sein wollen. Wir freuen uns über interessante, offene und kontaktfreudige Fundraiserinnen, die wir selbst intensiv schulen und auf den Job vorbereiten. Infos dazu packen wir natürlich in die Shownotes.
Danke für diese neuen Einblicke, liebe Eva und liebe Anne. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein klareres Bild davon, was es heißt, ins kalte Wasser zu springen und sich auf so einen Job und so einen Arbeitsplatz auch in der internationalen Nothilfe einzulassen. Und ich hoffe sehr, dass wir auch damit viele Menschen erreichen konnten, offene Fragen klären könnten und jetzt hoffentlich ganz viele Zuhörende über eine mögliche Bewerbung nachdenken. Also vielen, vielen Dank, liebe Eva und liebe Anne.
Ja, vielen Dank auch von mir an euch beiden.
Ja, danke auch. Das war total nett mit euch.
Danke, gleichfalls auch von meiner Seite. Es war wirklich total schön. Schön.
Genau, und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen an Anne oder Eva habt, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder eine E-Mail unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns wie immer über Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes, genauso wie die Links zu allen den Infos zur Mitarbeit. Sehr empfehlen kann ich euch auch unser YouTube-Account. Dort findet ihr zahlreiche Berichte von Leuten, die mit uns im Einsatz waren. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das nächste Mal schon in 2 Wochen. Da gibt es dann die nächste Folge unseres neuen Videopodcasts 5 Minuten Notaufnahme – Deine Dosis Wissen mit meiner Kollegin Patricia.
Und wenn ihr euch dafür interessiert, was sonst noch so los ist bei Ärzte ohne Grenzen, dann schaut doch mal auf dem Insta-Account @ÄrzteOhneGrenzen rein. Da könnt ihr Fragen stellen oder euch informieren und wir kommentieren zurück. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Das war's jetzt aber. Tschüss. Danke, Anne. Danke, Eva.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Moderation: Anna Duschime und Christian Katzer. Schnitt und Produktion: Christian Konradi.